habe nicht gewusst, wie einfach es ist, neben den amerikanischen Präsidenten gestellt zu werden. Man braucht nur das Jackett auszuziehen. Liebe Gemeinde, ein Leben lang hat mich die Welt der Psalmen gefesselt. Sie gleicht einem bunten Garten mit vielen Gewächsen, es wachsen darin Gebete, Lieder, Betrachtungen, in denen Menschen klagen und bitten, das in der Mehrzahl in den Psalmen, aber auch loben und danken, einzeln und gemeinsam. Aus diesem Garten pflücken wir heute ein vierblättriges Kleeblatt des Gotteslobs, den Psalm 107. Vierblättrig deshalb, weil die 43 Verse des Psalms vier Bildergeschichten enthalten, in denen berichtet wird, wie einzelne Menschen, Gruppen und die ganze Gemeinde in großen Nöten zu Gott riefen und daraufhin seine Hilfe erfuhren. Nun werden sie aufgefordert, im Gottesdienst zu loben. Und das geschieht in allen vier Bildergeschichten mit den gleichen Worten. Da riefen sie oder schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er riss sie aus ihrer Verzweiflung. Nun sollen sie dem Herrn danken für seine Güte und seine Wundertaten an den Menschen. Ich zitiere den Text nach der Basisbibel, die weltweit erste Übersetzung für neue Medien, wie sie die Deutsche Bibelgesellschaft nennt. Klare, prägnante Sätze mit nicht mehr als 16 Wörtern und höchstens einem Nebensatz sind ihr Merkmal. Dabei bleibt sie erstaunlich eng am Grundtext der Bibel. Psalm 107 erinnert mich an das, was im Rahmen unserer Abendmahlsfeiern geschieht. Da treten Menschen vor die Gemeinde und berichten von dem, was Gott in ihrem Leben getan hat. Sie danken ihm und den Menschen, die ihnen geholfen haben. Sie sprechen Klagen vor Gott aus und bitten ihn und die Gemeinde um Beistand. Der Psalm fängt so an. Dankt dem Herrn, denn er ist gut. Ja, für immer bleibt seine Güte bestehen, so sollen die sprechen, die der Herr befreit hat. Er befreite sie aus Gewalt und Unterdrückung. Er sammelte sie aus aller Herren Länder, aus dem Osten und aus dem Westen, aus dem Norden und dem Gebiet am Meer. Da steht also die Gemeinde, die Gott befreit hat und aus allen Himmelsrichtungen versammelt hat. Sie wird aufgefordert, Gott zu loben. Lobt Jahwe, denn er ist gut. Das ist eine liturgische Formel. Mit ihr beginnen auch andere Psalmen. So fingen vor langer Zeit die Lobpreisfeiern im Tempel von Jerusalem an. Weitere feststehende Bestandteile der Gottesdienstordnung sind die anfangs genannten Sätze. Wir Freikirchler haben ja oft eine Abneigung gegen liturgische Ordnung. Wir lieben die Freiheit und verwechseln sie manchmal mit Chaos. Aber für mich hat es etwas Wohltuendes, wenn ich in Gemeinden von der Ostsee bis zum Bodensee dieselben Elemente im Gottesdienst vorfinde. Das beruhigt mich, da fühle ich mich zu Hause. Da kenne ich mich aus. Wenn sich die Ordnung des Gottesdienstes jeden Sonntag verändert, macht mich das nervös. Aber vielleicht bin ich ja nicht mehr jung genug. Eltern können ihre Kinder auf zweierlei Weise loben. Sie können sagen, du bist ein guter Junge, du bist ein tüchtiges Mädchen. Oder sie können sagen, das hast du gut gemacht, du hast einen feinen Aufsatz geschrieben. Genauso geht auch das Lob Gottes. Auf die eine Art wird sein Wesen beschrieben. Er ist gut. Das ist die Basis unseres Glaubens. Über alle Einzelerfahrungen mit Gott hinaus bleibt für alle Menschen und für alle Zeiten, er ist gut. Er ist die Quelle alles Guten, unabhängig davon, was wir erlebt haben und wie wir darauf reagieren. Er liebt die Güte und tut den Menschen Gutes. Sein Volk bekennt, barmherzig und gnädig ist Gott. Reich an Güte und Gnade. und die Güte des Herrn hat kein Ende. Sie bleibt über das Versagen der Menschen hinweg bestehen. Gottes Güte ist keine einmalige Aktion. Sie ist nie ausverkauft. Die zweite Art, Gott zu loben, besteht darin, dass man von seinem Handeln berichtet, was er getan hat. Das nennt man auch Danken. Der Dank ist ein Teil des Lobpreises. Man dankt Gott für geschenkte Erfahrung. Und das geschieht im Hauptteil des Psalmes, Vers 4 bis 32 in den vier Bildergeschichten. Die erste in Vers 4 lautet so. Ich denke, wir werden sie wieder lesen können. Dankeschön. Manche irrten in menschenleerer Wüste umher. Sie suchten nach einer bewohnten Stadt, konnten aber den Weg dorthin nicht finden. Sie waren hungrig und durstig. Ihre Lebenskraft schwand dahin. Da riefen sie zum Herrn in ihrer Not und er riss sie aus ihrer Verzweiflung. Er führte sie auf den richtigen Weg, sodass sie zu einer bewohnten Stadt kamen. Nun sollen sie dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wundertaten an den Menschen. Denn er hat sie erfrischt, als sie erschöpft waren, und mit Gutem gestärkt, als sie Hunger hatten. Woran dachte die zum Lob aufgeforderte Gemeinde, als sie das hörte? An die große Geschichte Israels, die Befreiung aus Ägypten vor langer Zeit, an die Rückkehr aus dem Exil vor kurzem? Eher nicht. Die Stichworte des Textes sprechen von den Erfahrungen einzelner Menschen. Verirrte in der Wüste, die zurück wollen in die Zivilisation und den Weg nicht finden. Hungrig, fast verdurstet, dem Tode nahe. Solche vom Wüstentod Geretteten mögen sich in der versammelten Gemeinde befunden haben. Israel war ja von Wüste umgeben. Als mich in Jordanien ein Archäologe mal ein Stück mit dem Jeep in die Wüste hineinfuhr, bekam ich eine Ahnung davon, was es heißen könnte, ohne Orientierung in der Wüste zu sein. Heutzutage sind es eher Touristen, die auf einem Sahara-Trip in Schwierigkeiten kommen. Aber es sind nicht nur die speziellen Erfahrungen Einzelner, die zum Gotteslob anregen. Der Text spricht in Bildern, in denen sich alle wiederfinden. Öde, Einsamkeit, Umherirren, Orientierungslosigkeit, Abirren vom Weg des Lebens und von der Gemeinschaft. Sind das nicht Erfahrungen, die wir alle irgendwie schon einmal gemacht haben? Auch, dass man aus einem verirrten Leben heraus um Hilfe gerufen hat und wieder auf einen sicheren Weg gekommen ist, weil Gott gut ist. So finden sich viele angesprochen, auch wenn ihre Erlebnisse im Detail unterschiedlich sind. Aber diese Einzelheiten gehören in das seelsorgerliche Gespräch und Gebet. Hier im Gottesdienst der Gemeinde tauche ich ein in den Lobpreis aller. Da muss das Singen und Beten notwendigerweise allgemeiner sein. Das macht ja die Lobpreisgemeinschaft der gottesdienstlichen Gemeinde aus. In ihr können alle zu Hause sein. Und so wollen wir jetzt singen miteinander. Laudate omnes gentis.
Laudate omnes gentes, laudate Deo, laudate.
schauen wir uns die zweite Bildergeschichte an, in Vers 10 bis 16. Andere hockten in finsteren Kerkern. Sie waren gefesselt und in Eisen gelegt. Denn sie hatten sich Gottes Anweisungen widersetzt. Sie wollten dem Plan des Höchsten nicht folgen. Er aber brach ihren Widerstand in der Gefangenschaft. Sie lagen am Boden und niemand half ihnen auf. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er rettete sie aus ihrer Verzweiflung. Er befreite sie aus den finsteren Kerkern und zerriss die Fesseln ihrer Hände. Nun sollen sie dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wundertaten an den Menschen. Denn er hat die Bronzetüren aufgebrochen und die eisernen Türriegel zerschlagen. Menschen in Gefangenschaft. Josef in Ägypten, Paulus und Silas im Kerker von Philippi fallen uns ein. Doch halt, diese waren eingesperrt wegen ihres Glaubens. Hier handelt es sich um Menschen, die gegen den Glauben an Gott Widerstand leisteten. Sie hatten ihr Elend selbst verschuldet. Der Wille Gottes war ihnen nichts wert. Es kümmerte sie nicht, was er mit ihnen vorhatte. Gott musste erzieherische Maßnahmen ergreifen. In der Haft hatten sie Zeit nachzudenken. Als sie am Boden lagen, sahen sie, dass nur der sie befreien konnte, gegen den sie aufgemuckt hatten. Da fingen sie an zu beten. Sagt man, das kann ein Text für die Gefangenenseelsorge sein, für Leute, die sich selber um ihre Freiheit gebracht haben. Doch schauen wir genauer hin. Der Psalm verwendet hier Worte aus dem Hiob-Buch. Der Mann Hiob war ja auch am Point of No Return angekommen, im Land ohne Wiederkehr. Allerdings unverschuldet. Doch egal, ob jemand ohne sein Zutun oder aus eigener Schuld in die Todeszone geraten ist, der Psalm sagt, Gott hört die Leute, die um Hilfe rufen und befreit sie aus dem finsteren Loch, in das sie gefallen sind. Vers 16 spricht von aufgebrochenen Bronzetüren und zerschlagenen Türriegeln, eisernen Türriegeln. Das erinnert die lobende Gemeinde in Israel an den Perserkönig Kyros. Von ihm wird gesagt im Jesaja-Buch, dass er als Messias Gottes durch die offenen Stadttore in Babylon einzog. Damals begann die Befreiung der Juden aus dem Exil. So ist das Gotteslob auch in dieser zweiten Bilderfolge vielschichtig. Die einen danken für das Wunder der Heimkehr aus der Verbannung. Andere waren tatsächlich ehemalige Strafgefangene, die im tiefsten Dunkel ihrer Schuld von Gott rehabilitiert worden waren. Wieder andere hatten sich von der eigenen Bockigkeit fesseln lassen und führten ein eingeengtes Leben, als säßen sie im Schatten des Todes. Für alle gilt nun der Aufruf, dankt dem Herrn. Jeder kann sich in der lobenden Gemeinde wiederfinden, auch wenn sein persönliches Erlebnis nicht immer vor allen ausgebreitet werden kann. Was in der Seelsorge vor 2 oder 3 Zeugen ausgesprochen wurde, wird nun in das gemeinsame Gebet und Lied der lobenden Gemeinde eingebunden. Wir singen wieder mal. Wie ein Fest nach langer Trauer. Die ersten beiden Strophen.
Yeah.
Bildergeschichte in Vers 17 bis 22. Manche kamen aus Dummheit auf die schiefe Bahn und litten furchtbar unter ihren Vergehen. Vor Abscheu konnten sie nichts mehr essen und klopften schon an die Tore des Todes. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not, und er rettete sie aus ihrer Verzweiflung. Er schickte ihnen sein Wort, um sie zu heilen und sie vor sicherem Untergang zu retten. Nun sollen sie dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wundertaten an den Menschen. Sie sollen ihm Dankopfer darbringen und jubelnd von seinen Taten erzählen. Die Leute, die hier aufgefordert werden, Gott mit der ganzen Gemeinde zu loben, waren sterbenskrank. Vielleicht weniger körperlich als seelisch. Ihr Leben war missraten. Sie standen vor den Trümmern ihrer Existenz und litten wie die Hunde. Dabei war ihnen klar, dass sie selbst schuld daran sind. Sie hatten sich selber zugrunde gerichtet. Deshalb verabscheuten sie sich auch selbst. Jede Freude am Leben war verschwunden. Es kam ihnen vor, als lägen sie schon im Grab. Selbsttötungsgedanken gingen ihnen durch den Kopf. Wer so eingemauert ist in seinem selbstgeschaffenen Elend, der kommt von allein aus diesem finsteren Loch nicht mehr heraus. Die eigene Kraft reicht da nicht, so laut man auch schreit. Und sie schrien zu Gott in ihrer Not. Es gibt Leute, die haben Angst vor dem Scheintod. Deshalb lassen sie sich auch ein Handy mit in den Sarg legen, damit sie auch im Grab noch um Hilfe rufen können. Wird jemand ihren Notruf hören? Wer wird sie aus der Grube retten? Unter den Menschen, die hier in der betenden Gemeinde stehen, gab es welche, die waren gleichsam scheintot. Jeder hielt sie für verloren. Was war es, das sie vor dem absoluten Ende dann doch gerettet hat? Gott schickte ihnen sein Wort, um sie zu heilen, heißt es. Das Neue Testament erzählt, wie Jesus durch sein Wort körperlich und seelisch gebrochene Menschen heilt, wie er Schuld vergibt, versöhnt und Frieden stiftet. Er ist das fleischgewordene Wort Gottes zur Rettung der Welt gekommen. Es sind nicht nur Einzelne in der Gemeinde, die diese Erfahrung der Rettung gemacht haben. Es sind alle, die miteinander Gott loben in der Gemeinde, aus welcher speziellen Verzweiflung sie auch gerettet wurden. Jeder bringt sein eigenes Erleben mit, aber alle bekennen gemeinsam das eine: Dein Wort macht Leib und Seele gesund. Beim Abendmahl fassen wir die Heilungs- und Rettungserfahrungen, die wir mit dem Wort Gottes machen, in die Worte: Ich bin nicht wert, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele, mein Leben gesund. Dankopfer sollen die Geretteten Gott bringen, heißt es. Das waren im alten Israel materielle Gaben, die den Menschen mehr oder weniger große Opfer abverlangten. Sie brachten sie in der Öffentlichkeit des Gottesdienstes, und zwar indem sie jubelnd dabei von seinen Taten erzählten. Und so wurde aus der bösen Tat und dem Hilferuf der Dank an Gott in Tat und Wort. Die gelebte Gottlosigkeit wurde durch konkretes Gotteslob ersetzt. Was für ein Wandel! Durch das heilende Gotteswort! Was für ein Wunder! Dafür wollen wir auch danken mit dem Kanon: Danket, danket dem Herrn. Thank you. Wir kommen zur vierten Bildergeschichte, Vers 23 bis 32 im Psalm 107. Andere segelten mit Schiffen über das Meer. Sie unternahmen Handelsreisen auf hoher See. Diese haben die Werke des Herrn gesehen und seine Wundertaten über dem Abgrund. Er rief den Sturmwind in seinen Dienst, der türmte die Wellen zu schwindelnden Höhen. Mit dem Schiff fuhren sie dem Himmel entgegen, dann stürzten sie wieder in die Tiefe hinab. Das Unwetter ließ ihre Seelen verzagen. Sie tanzten und dorkelten auf Deck wie Betrunkene. Sie waren am Ende mit all ihrer Seemannskunst. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not, und er führte sie aus ihrer Verzweiflung. Er brachte den Sturmwind zum Schweigen und die aufgepeitschte See beruhigte sich. Sie waren froh, als sich die Wogen legten, so führte er sie in den ersehnten Hafen. Nun sollen sie dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wundertaten an den Menschen. Sie sollen ihn ehren in der Versammlung des Volkes und ihn über alles loben im Kreis der Alten. Die Senioren sind auch mit dabei. Menschen in Seenot, Handelsreisende, seekrank, Seeleute, die mit dem Sturm mit ihrer Technik und ihrer Kraft nicht mehr gewachsen sind. Vielleicht gab es solche Leute in der Gemeinde. Es ist aber nicht sehr wahrscheinlich, denn Israels war damals keine Seefahrernation. Das waren andere. Die Schiffsreisen, von denen die Bibel erzählt, sind Ausnahmen. Der Prophet Jona wollte per Schiff nach dem Westen abhauen, statt in den Osten zu gehen, wie Gott es ihm aufgetragen hatte. Er ging an Bord eines nicht-israelitischen Schiffes mit einer fremdgläubigen Besatzung. König Salomo ließ eine Handelsflotte ausrüsten, die im Roten Meer bis nach Jemen und Äthiopien fuhr. Doch die Schiffbauer und die Seeleute waren seeerprobte Phönizier aus Tyrus, keine Israeliten. Josaphat, ein Nachfolger Salomos, probierte es noch einmal mit eigenen Schiffen. Doch die gingen bereits bei der Ausfahrt aus dem Hafen Eilat kläglich unter. 1. Könige 22, 49, wer es nachschlagen will. Jesus und seine Jünger hatten mit ihren Fischerbooten schon auf dem kleinen See Genezareth ihre liebe Not mit dem Sturm. Und der Apostel Paulus erlitt auf dem Mittelmeer Schiffbruch, konnte sich gerade so auf die Insel Malta retten. Nein, Israel und das Meer, das ist keine Freundschaftsgeschichte. Heute haben wir ein scheinbar entspannteres Verhältnis zum Meer. Viele Leute unternehmen Kreuzfahrten zu ihrem Vergnügen, aber manchmal hört auch da das Vergnügen auf und die Seemannskunst ist am Ende. Das Vergnügen wandelt sich in Todesangst, wenn solche schwimmenden Hotels auf Riffe laufen oder in Flammen aufgehen. Das Meer war den Israeliten unheimlich, genauso wie die Wüste. Eine Todeszone, in die man tunlichst nicht hineinging. Eine Seefahrt, die ist lustig zu singen, wäre in Israel niemand eingefallen. Schon die Worte, die fürs Meer benutzt worden sind, zeigen, dass es um Leben und Tod geht. Große Wasser, Tiefe, Abgrund, Urflut. Das alles sind Orte, wo die menschliche Existenz aufs Äußerste bedroht ist. Inzwischen tauchen Menschen tausende Meter in die Tiefsee hinunter. Sie springen im freien Fall vom Rand des Weltraums herab, haben längst die höchsten Gipfel der Erde bestiegen und alle Wüsten durchquert. Gibt es noch irgendeinen Ort, der uns Angst machen kann? Doch, manchmal braucht man nur einen Schritt vor die Haustür zu tun und man ist in Lebensgefahr. Wer fängt nicht an zu beten, wenn das Flugzeug vom Unwetter durchgerüttelt wird? Und gibt es nicht ganze Stadtteile, in die sich mancher nicht mehr traut? No-Go-Orte, die Angst machen? Die Zeitung schreibt, dass es 2010 nur 525 tödliche Arbeitsunfälle in Deutschland gab. Aber 7.238 Tote beim Sport und in der Freizeit. Das Gemetzel der Gegenwart spielt sich nicht so sehr auf den Schlachtfeldern ab, sondern auf Landstraßen, Skipisten, Wanderwegen, Klettersteigen, Mountainbiker kommen Jogger in die Quere, Skifahrer schneiden Snowboarder, Bootbesitzer überfahren Windsurfer. Die Leute tun sich das Leid, in das sie geraten, selber an oder dem, der ihnen im Wege steht. In der zweiten und dritten Bildergeschichte war es so, dass die Menschen ihre Krisensituationen selbst verschuldet hatten. In der ersten und vierten Geschichte ist es anders. Dass Hilflose in der leeren Wüste umherirren oder vom Seesturm auf dem Meer herumgewirbelt werden, ist nicht ihre Schuld. Da ist höhere Gewalt am Werk. Ja, es gibt sie noch, die Mächte, die stärker sind als der Mensch, der mit seiner Technik alles im Griff zu haben scheint. Wir haben es in den letzten Wochen durch die Überschwemmungsfluten ja wieder erlebt, auch wenn manches durch die Dummheit der Menschen zustande gekommen ist an Schaden. Und die gottesdienstliche Gemeinde nimmt diese Tatsache in ihr Gotteslob mit hinein. Sie lobt seine Wundertaten über dem Abgrund. Wir leben über dem Abgrund. Er bestellt den Sturm und er stillt ihn. Er türmt die Wellen auf und beruhigt sie wieder. Gott steht turmhoch über den Krisensituationen. Er hat alles im Griff, auch die verzagenden Seelen. Er hört ihr Schreien und er kennt die Lösung. So wird der Tanz der Nussschale auf dem Meer von den Betroffenen am Ende erlebt, als Wundertat und als Werk des Herrn. Es ist etwas Großes, wenn ein Mensch hinter den höheren Gewalten, die ihn in die Krise brachten und die er nicht durchschauen konnte, die höchste Gewalt erkennt und sie aus tiefstem Herzen loben kann, denn sie ist gut, die Macht Gottes. Und davon wollen wir singen. Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl, durch die Wüste oder durchs Meer oder durchs Leben. Der Psalm hat noch einen ausführlichen Schluss. Er zieht das Gotteslob in den Alltag hinein. Die Gemeinde ist ja nicht ununterbrochen am Lobsingen. Das Gotteslob ist kein Ablenkungsmanöver vom täglichen Leben. Im Gegenteil, die Lobenden können aus dem Gottesdienst die Lehren ziehen, wie es weitergeht. Er kann Wasserströme zur Wüste machen und Quellgebiete zum wasserlosen Land. Er kann fruchtbaren Boden zur Salzwüste machen und seine Bewohner, weil seine Bewohner so bösartig sind. Umgekehrt kann er die Wüste zur Oase machen und das trockene Land zum Quellgebiet. Dort ließ er sein ausgehungertes Volk siedeln. Sie gründeten eine Stadt, um dort zu wohnen. Sie bestellten die Felder und pflanzten Weinberge. Mit der Frucht erzielten sie einen guten Ertrag. Er segnete sie, sodass sie viele Kinder bekamen. Auch ihr Viehbestand wurde nicht kleiner. Aber dann wurden sie weniger und beugten sich unter der Last von Unglück und Kummer. Da strafte er die Verantwortlichen mit Verachtung und ließ sie in der Wüste umherirren ohne Ziel. Die Besitzlosen aber beschützte er vor dem Elend und ließ ihre Familien wachsen wie eine Herde. Die Rechtschaffen sollen es sehen und sich freuen. Aber alle, die voller Bosheit sind, halten den Mund. Wer klug ist, wird sich diese Geschichte merken. Er soll daraus lernen, dass die Güte des Herrn dies alles bewirkt. Wir sind aufgefordert, klug zu sein, zu lernen, den Verstand zu gebrauchen. Auf diese Weise wird die Güte Gottes auch im grauen Alltag zu einem wirksamen Faktor. Die Begeisterung, die der Lobpreis im Gottesdienst entfacht hat, wird nämlich verpuffen, wenn nicht in der täglichen Routine sorgfältig auf die Spuren Gottes geachtet wird. Die Erfahrungen, die wir in unserem Leben von Montag bis Samstag mit Gott machen, bringen wir am Sonntag in die Welt des Gottesdienstes ein. So entsteht ein authentischer, glaubwürdiger Lobpreis. Seien wir deshalb hellwach, dann entdecken wir, wo in unserem Leben aus todbringender Wüste lebensrettendes Wasser quillt. Oder umgekehrt, wo aus fruchtbarem Boden unfruchtbare Salzwüste geworden ist, weil seine Bewohner so bösartig sind. Gott hat die Wüste und das Meer, diese angstmachenden Elemente, im Griff. Oft haben wir das Bedrohliche, das uns umgibt, selbst heraufbeschworen. Die Bösartigkeit der Menschen ist der Grund für unermessliches Leid. Der gütige Gott aber will es umwandeln in lebensfördernde Kräfte. Auch unsere Lebensumstände können sich ändern. Gott hat sie unter Kontrolle. Sein ausgehungertes Volk Israel hat das erfahren. Es kam aus einem elenden Leben in der Wüste und gelangte zu einem gesegneten Dasein in einem fruchtbaren Land. Aber dann kam der Niedergang. Nicht aus heiterem Himmel. Die Last von Unglück und Kummer legte sich nach und nach auf das Volk. Sie wurde von den Prominenten verursacht, den Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft. Die Besitzlosen aber und die Rechtschaffenen, auf deren Seite steht Gott. Gott spielt nicht Schicksal, er handelt nicht willkürlich. Nicht alles im Unglück im Leben trifft uns unverschuldet. Nicht alle Sorgen können wir den Politikern anlasten. Es gibt auch einiges, das wir auf unsere eigene Kappe nehmen müssen. Manchmal finden wir uns auf der Seite der Rechtschaffenen wieder, doch dann plötzlich halten wir beschämt den Mund, weil wir böse gehandelt haben. Dann ist es gut zu wissen, dass über unseren wechselnden Lebensumständen die Güte Gottes scheint wie die Sonne. Wer klug ist, wird sich diese Geschichten merken und daraus lernen, dass die Güte des Herrn das alles bewirkt. Er wird die Erfahrung machen, dass Gott unter allen Umständen gut ist. Er hat sich uns in Jesus Christus ohne Wenn und Aber zugewandt, offen für unsere Sorgen, bereit zur Vergebung, immer an unserer Seite, auch auf den wüstenähnlichen Wegen oder in der dunkelsten Tiefe. diesen Erfahrungen kommen wir aus dem Alltag in den Gottesdienst und lassen uns gerne sagen, dankt dem Herrn, denn er ist gut. Mit diesem Dank im Herzen gehen wir in den Alltag zurück und wissen, auch dort ist Gott gut. Amen. Wir singen, die Gott lieben, werden sein wie die Sonne. Erste und die vierte Strophe und nachher noch.